Einen wunderschönen guten Morgen und ein ganz herzliches Willkommen zum Finding Answers Talk.
Wir sind Jan und Lena von Dialego und wir machen Kundenzentrierung einfach.
Und heute sprechen wir über das Thema, die Kunden als Co-Innovatoren nutzen, um mit Marktforschung Innovationen zu gestalten, die wirklich relevant sind und gebraucht werden.
Und wie immer starten wir erstmal mit unseren drei Antworten.
Ja, Antwort Nummer eins. Startet möglichst früh in den Prozess, um noch möglichst viel Spielraum zu haben, alles entsprechend anzupassen.
Und Antwort Nummer zwei, das muss nicht viel kosten und das muss auch nicht ewig dauern. Marktforschung in Innovationsprozessen kann sich gut an eure Bedürfnisse anpassen.
Und Antwort Nummer drei, konzentriert euch nicht nur auf die Messung von Performance, von den verschiedenen Materialien im Prozess. Konzentriert euch vielmehr auch auf die Wahrnehmung, auf die dahinterliegende Wahrnehmung der Leute. Ist oft viel spannender als die reine Performance an sich.
Finding Answers Talk.
Der Dialego Podcast.
Ja, darum soll es heute gehen. Es ist immer so ein bisschen sperriges Wort, kundenzentrierte Innovationsprozesse, aber uns liegt das sehr am Herzen und wir sprechen immer super gerne drüber. Und vielleicht fangen wir damit an, warum liegt uns das überhaupt so am Herzen, Jan? Was sind die Gründe dafür, dass wir denken, das macht Sinn?
Ich wäre genauso eingestiegen wie du jetzt, Lena. Im Herzensthema kann man hier, glaube ich, wirklich sagen. Das ist, glaube ich, das, was wir bei Dialego am meisten predigen jeden Tag. Also wirklich früh die Zielgruppe, die Kundinnen und Kunden mit in den Entwicklungsprozess mit reinzunehmen. Und wenn ich da jetzt mal drüber nachdenke, es gibt wirklich viele Gründe. Das Erste, was mir einfällt, scheint somit noch das Wichtigste, was am greifbarsten ist, ist wirklich, man hat früh im Innovationsprozess noch wirklich die Möglichkeit zu schalten und zu walten, wirkliche Entscheidungen zu treffen, wirklich nochmal andere Wege zu gehen, bevor viel später im Innovationsprozess viel Zeit, viel Geld schon geflossen ist. So besteht halt vorne die Möglichkeit, schon Kosten einzusparen, Zeit einzusparen. Das ist für mich wahrscheinlich der Nummer-eins-Grund, obwohl es noch viele weitere auch gibt.
Das ist auf jeden Fall so das rationale Vorstandsargument, ne? Wir sparen damit auch noch Zeit und wir sparen davon vor allen Dingen viel Geld, weil wir nur relevante Innovationen entwickeln. Nur ist vielleicht ein bisschen viel, aber relevantere auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben immer viele betrieblich Marktforschende, die uns zusehen und zuhören. Da kann das halt auch super relevant sein für die eigene Rolle, ne? Dass man nicht nur Daten liefert, irgendwie, wenn dann Konzepte getestet werden oder schon fertige Verpackungen, sondern dass man von Anfang an dabei ist und wirklich einen Platz an diesem Tisch hat im Innovationsprozess. Und auch mitgestalten kann als Stimme der Kunden und Kundinnen. Und ja, das hilft einfach auch beim kundenzentrierten Denken im ganzen Unternehmen.
Ja, und du sagst es mitgestalten, das ist für mich auch ein Thema, auch mit den Kundinnen und Kunden, mit der Zielgruppe zusammen mitgestalten. Und genau was du sagst, ist für mich auch ein Thema dann, dass man, also viele Unternehmen sagen, wir möchten kundenzentriert denken, wir haben hier die Möglichkeit, das wirklich mal aktiv zu leben. Von Anfang an, bevor man die ersten Ideen hat oder auch in den späteren Schritten mitzunehmen, die Zielgruppe und zu überlegen, was wollen sie wirklich, wie kriegen wir unsere Produkte, unsere Services bestmöglich auf sie ausgerichtet, ist für mich der beste Weg und auch wirklich der wirklich am Ende realistisch kundenzentrierteste Weg, die Leute von Anfang an zu befragen dazu und mitzunehmen und sie mitplanen zu lassen.
Und damit geht schon einher, was wir überhaupt unter Kundenzentrierung verstehen, ne? Das heißt ja nicht nur, wir haben irgendwie einen Blick auf den Kunden, das ist auch wichtig, aber es ist immer datenbasiert. Also wenn wir über kundenzentrierten Innovationsprozess sprechen, dann heißt es auch immer, wir sammeln Daten, wir sprechen mit Menschen und wir belegen das Ganze auch irgendwie und beziehen auch potenzielle Kunden und Kundinnen ein.
Ja.
Und das heißt nicht nur, man denkt, was die Kunden denken und wahrnehmen, sondern man erfasst es wirklich.
Und wenn du jetzt sagst, belegen, für mich ist auch ein schönes Argument noch, wir haben hier die Möglichkeit, wirklich auch Chancen oder die Chancen von Innovationen auch nachhaltig und nachweislich zu steigern. Wir zeigen auch gleich euch mal den Prozess. Wir haben an so vielen Stellen die Möglichkeit, über das Feedback aus der Zielgruppe Entscheidungen zu treffen, für oder gegen die eine Variante, wie machen wir es hier oder auch im Detail ausgeprägt. Es gibt so viele Möglichkeiten, da was zu lernen. Wir kommen am Ende so auch zu nachweislich besseren und chancenstärkeren Innovationen und Produkten. Das finde ich auch ein spannendes Thema. Und vor allem nicht zuletzt vor dem Hintergrund, wir erleben es häufig in der Praxis, wenn wir auch Ergebnisse präsentieren, oft überraschen wir auch mit unseren Ergebnissen. Ne? Wir präsentieren ja vor vielen wirklich auch angesehenen Marken mit unheimlich erfahrenen und hochprofessionellen AnsprechpartnerInnen auf der anderen Seite. Und dennoch, vielleicht auch genau deswegen, weil die vielleicht auch so sehr tief in der Thematik sind, ist es dann doch oft überraschend, was die Zielgruppe jetzt zu irgendeinem Thema gesagt hat. Häufig viel simpler vielleicht gedacht, als man am Expertinnen- und Expertentisch gedacht hat. Also auch dieser Überraschungseffekt, dass man dann doch von der Marktforschung, von der kundenzentrierten Marktforschung überrascht ist. Was hat die Zielgruppe wirklich gedacht, wirklich gewollt dazu? Das ist auch ein Thema, was uns wirklich jeden Tag beschäftigt. Und dann zusammen mit dieser Chancensteigerung von Neuprodukten ist es so, schließt es für mich so den Kreis, warum wir auch an das Frühe in der Kundenzentrierung glauben.
Und wenn du sagst Überraschung, fällt mir noch ein, das Thema Erlebnis ist uns auch super wichtig. Und mittlerweile hat sich auch in den letzten Jahren so gezeigt, dass wir nicht nur Daten präsentieren wollen oder Ergebnisse präsentieren wollen, sondern dass wir auch Erlebnisse schaffen möchten mit den Konsumenten und Konsumentinnen, weil es einfach einen Unterschied macht, ob ich von der Marktforschungsagentur gesagt bekomme, hey, euer Konzept funktioniert nicht, weil, oder ob ich mitbekomme, wie die Konsumenten, Konsumentinnen darüber reden, was deren ersten Eindruck ist, ne, welche Fragen sie sich stellen, das kann man halt auch ganz gut mit Formaten, da erzählen wir euch auch gleich noch was drüber machen, Und so diese Kundenzentrierung einfach schon fördern, dadurch, dass man es miterlebt hat und dass das dann in den Köpfen auch einfach drin ist für so einen gesamten Innovationsprozess.
Cooles Rollenbild finde ich auch für die betriebliche Marktforschung, wenn man auf einmal diejenige oder derjenige ist, der sagt, wir haben hier Erlebnisse geschaffen, wir haben so richtig mitgestaltet, finde ich, ist für mich ein cooles Berufsbild auch direkt. Im Vergleich zu, wenn du sagtest, wir haben nur Daten präsentiert und das vielleicht ein bisschen nüchtern, gibt es ganz viele spannende neue Möglichkeiten, sich da auch ganz anders in der eigenen Rolle zu etablieren.
Und das merken wir auch immer mehr. Das ist nicht nur unser Ding, sondern wir merken das ja auch bei unseren Kunden und Kundinnen, dass das auch immer mehr gefordert wird, ne? Dass die auch Lust darauf haben, Dinge mal anders zu präsentieren, Workshops anders zu gestalten. Und das ist genau dieser Punkt, ne? Da ist im Endeffekt von der Methodik nicht viel anders, aber wie wir es präsentieren und ins Team tragen, ist es halt nochmal anders. Aber das ist auch vielleicht schon ein kleiner Exkurs. Wir haben jetzt gesagt, warum finden wir das wichtig, relativ ausführlich. Frühe Kundenzentrierung im Innovationsprozess und vielleicht zeigen wir es jetzt einfach mal.
Können wir noch ziemlich lange sprechen. Würde uns auf jeden Fall noch was einfallen.
Ist auch immer wieder wichtig, also für die ganze Branche, glaube ich, das zu tun. Wollen euch das einmal kurz zeigen. Wie so ein Innovationsprozess aussehen kann. Ne? Wir haben hier verschiedene Schritte, wo wir denken, hey, da macht es total Sinn, da marktforscherisch auch zu begleiten. Ja. Von Bedürfnisse kennenlernen bis am Ende zur Kommunikation gestalten. Und unten drunter steht auch Marke. Immer wenn wir über Innovation sprechen, dürfen wir die Marke nicht vergessen, weil die hat einen Einfluss auf die Innovation und auch die Innovation hat einen Einfluss auf die Marke. Deshalb ist das auch total wichtig und vielleicht gehen wir einfach mal diese einzelnen Schritte durch und sagen euch, wie wir das so angehen, welche Marktforschung, welche Methoden wir einsetzen, um dann durch diese Stufen gut durchzukommen.
Ja, wir sehen es häufig, dass die Innovationsprozesse auch damit starten, wenn man wirklich ganz von vorne denkt, dass es zuerst darum geht, auch erstmal die Zielgruppe nochmal zu verstehen. In klassischen Zielgruppenstudien erstmal ein Bild davon zu haben, wie, was, warum, wo, mit wem, weswegen ist denn die Zielgruppe in der Kategorie unterwegs? Einfach nochmal so die Grundlagen klären, einfach als wichtige Stellschraube später die Innovation darauf präzise auszurichten, ist dieser Schritt Häufig der Staat, Zielgruppe kennenlernen in den variantesten reichen Studien, quantitativ auf der einen Seite, aber was wir auch sehr, sehr gerne machen, qualitativ, etwa in Live-Chats, wo wir dann auch spätestens wieder beim Thema Erlebnis sind, wenn man wirklich alle zusammen am Tisch sitzt, mit der Zielgruppe chattet, mit in die Diskussion einsteigt, alle können mitlesen, alle mitdiskutieren. Da werden viele Themen abgedeckt, die wir eben angesprochen haben, auch dieses kundenzentrierte Denken, wenn man jetzt das Innovationsteam, alle, die beteiligt sind, von Anfang an damit an den Tisch holt, aber auch die Zielgruppe von Anfang an mit dabei hat, durch Studienschritt 1 die Bedürfnisse kennenzulernen von denen, ob es quantitativ ist oder qualitativ, ist aus unserer Sicht schon mal der erste Schritt und eine wichtige Stellschraube, wirklich von Anfang an konzentriert zu denken. Immer in diesem Gegenentwurf zu dem Thema, dass man auch sehr spät erst an die Zielgruppe denken könnte und dann nochmal ein letztes Mal vielleicht überprüfen könnte, ob es wirklich ankommt oder ob vielleicht irgendein massiver Fehler drin vorliegt. Das ist ja so ein bisschen das Gegenbeispiel, welches wir so ein bisschen entkräften wollen.
Und ganz konkret sind das oft Usage- und Attitude-Studien, ne? Klassisch quantitative, oft auch größer angelegte Studien, wenn man noch wenig über die Zielgruppe weiß und das verstehen möchte. Was natürlich immer auch ein Schritt sein kann, ist zu schauen, was hat man denn schon? Und auch so ein bisschen schauen, was gibt es vielleicht für Studien, die frei zugänglich sind oder die man kaufen kann. Also klassisches Desk-Research ergibt auch super viel Sinn, das zu diesem Zeitpunkt zu machen. Und dennoch würde ich mich selten komplett drauf verlassen, weil wir schon sehen, oh, es gibt einfach ein paar Sachen, die muss man dann individuell nochmal berücksichtigen. Und dann macht so eine Ad-Hoc-Studie auf jeden Fall auch Sinn, die noch zusätzlich zu machen. Aber wir haben auch in unseren drei Antworten gesagt, es muss nicht immer alles super teuer sein, ja, und lange dauern. Und U&A muss jetzt auch nicht immer super teuer sein und lange dauern, aber wie Jan sagte, auch so ein kleines Format wie ein Live-Chat oder ein kleines qualitatives Format kann schon helfen. Ne? Bringt einen auf jeden Fall immer auch ein Stück weiter. Das sagst du immer, Jan. Ne? Du bist noch nirgendwo rausgegangen und man hat noch nichts gelernt. Und das ist auf jeden Fall so. Und deswegen, wenn da noch nicht die ganzen großen Budgets da sind, um da früh schon was zu machen, macht kleine Formate. Und auch das hilft auf jeden Fall. Und wenn es auch nur so dieses Verständnis unterstützt, wie gucken denn überhaupt Kunden und oder Konsumenten, Konsumentinnen da drauf? Und was ist denen wichtig?
Ich mag auch sehr den Gedanken hierbei, wir haben noch keine Idee generiert, wir sind noch vorm Ideen generieren und trotzdem haben wir die Zielgruppe schon dabei. Also das ist ein Gedanke, den mag ich sehr gerne. Man hat direkt alles auf die Zielgruppe ausgerichtet, alle im Team sind informiert und auch nicht nur informiert, sondern auch gerade so on fire, was die Bedürfnisse der Zielgruppe angeht. So können die Ideen aus dem nächsten Schritt dann auch nur schon wieder direkt präzise entwickelt werden. Deswegen, wir mögen das sehr, sehr gerne, von wirklich Anfang an mit der Zielgruppe da reinzugehen.
Und alles, was man da gelernt hat, das kann man in den nächsten Schritten auch mitnehmen. Ja. Ne? Wenn man es wirklich so idealtypisch macht, ja, dann ist der nächste Schritt, man macht einen Workshop und der Impuls sind die Insights aus diesem ersten Schritt. Und dann kann man in die Ideengenerierung gehen. Das ist natürlich nicht immer Realität, weil manchmal, ich denke an einen unserer Kunden, die haben einfach eine Fabrik gekauft und da hatten sie plötzlich auch noch Möglichkeiten, ein anderes Produkt herzustellen und mussten dann war irgendwie die Idee da und dann musste man dann nochmal zurückgehen und zu schauen, wie tickt denn die Zielgruppe.
Das ist ja unser Talk, wir können ja den für uns bestmöglichen Status machen.
Aber man kann da natürlich auch Schleifen drehen, aber sonst geht es dann in die Ideengenerierung und das heißt nicht, dass wir uns jetzt vorgeben lassen wollen, was wir für Ideen haben als Marke, als Unternehmen und dass das alles nur die Kunden entscheiden. Ne? Das ist manchmal so der Kritikpunkt, dass das ja nicht sein kann, weil die Menschen vielleicht noch gar nicht wissen, was sie brauchen. Okay. Auf jeden Fall stimme ich zu 100% zu. Und trotzdem kann man es als Brainstorming nutzen, als Inspiration auch schon Ideen zu generieren, indem man auch mit der Zielgruppe spricht.
Und wenn du sagst, so Brainstorming, Inspiration, da muss ich auch bei uns denken, neue kleine Spielerei, die wir haben, ein charmantes KI-Tool, Taya Innovator nennen wir das. Und kurz zusammengefasst ist es so, dass da die Befragten durch ein Chatbot-Interview geleitet werden und zusammen mit der Sprach-KI Ideen entwickeln für ein neues Produkt, ja, in der entsprechenden Kategorie. Da werden erst ganz normale Fragen gestellt, was fehlt vielleicht aktuell oder wie verwendet man die Kategorie. Also man lernt sich erstmal so ein bisschen kennen, auch mit der KI. Und dann werden auch ganz konkret Ideen entwickelt und vor allem auch visualisiert. Und das machen dann so in die Richtung 160 Leute, vielleicht für eine Kategorie. Und alles von der KI geleitet und dann am Ende auch zusammengefasst inhaltlich. Und dann haben wir eine schöne Möglichkeit, uns inspirieren zu lassen über viele Ideenfetzen, die wir von den Befragten erhalten haben, aber dann auch über die KI so eine schöne Clusterung zu erhalten. Ne? Gibt es vielleicht übergeordnete Themen, über die eine Mehrheit von den Befragten gesprochen hat? Es ist ein spannender Fingerzeig. Ne? Und wir haben eine schöne Mischung dann aus so allgemeinen Erkenntnissen, die wir haben, die uns dann vielleicht im Innovationsprozess insgesamt begleiten, aber auch vielleicht auch einzelne Ideen, die man herauspickt, weil vielleicht die eine oder die andere Idee ganz besonders spannend ist und einen irgendwie inspiriert. Da haben wir eine schöne Möglichkeit hier, ja, sowohl viele Leute zu befragen, als auch dann über die KI ziemlich automatisiert und ziemlich effizient. Macht viel Spaß und da kommen immer coole Ergebnisse raus.
Das ist wirklich so eine Phase, wo uns Bild-KI nochmal ganz andere Möglichkeiten gibt. Das hört sich einfach an, ne? Aber das waren echt Wow-Momente vor, weiß ich nicht, 2 Jahren, als wir das erste Mal gemacht haben. Und das könnt ihr auch umsetzen in qualitativen Formaten. Ne? Es wird auch mittlerweile viel gemacht, dass man da einfach in die Ideengenerierung geht mit einer Gruppe und das dann sofort visualisieren kann. Und das muss nicht perfekt sein. Es ist einfach visualisiert. Und
ist auch ein Missverständnis, was manchmal an der Stelle entsteht. Wir sind so früh, schaut mal, wir haben noch so viele Schritte vor uns, wir sind noch in Schritt 2. Die Idee soll überhaupt nicht perfekt sein, aber wenn man schon mal vielleicht erfährt, ich sage jetzt mal ein Beispiel, 62% der Leute denken in der Farbe grün oder sowas oder 40% haben ans Thema Nachhaltigkeit gedacht oder sowas aktiv, als sie die Ideen entwickelt haben. Sowas ist halt das, was wir daraus ziehen. Ne? Und diese einzelnen Ideen, die uns dann auch inspirieren, das ist aus meiner Sicht fast noch so ein kleines Add-on, aber natürlich ist nicht der Anspruch, dass man dann ein marktreifes Konzept fertig hat in diesem Schritt. Aber wir haben dann halt auch in den folgenden Schritten die Möglichkeit, weil wir hatten ja gesagt, teilweise sind auch in-house schon Ideen da, die kann man ja auch für die nächsten Schritte auch schön mischen. Ne? Unser Ziel ist es ja nur, die Zielgruppe auch mit einzubinden und gar nicht nur.
Ja, und ich denke immer, dass das Projekt haben wir zusammen gemacht, wo dann plötzlich rauskam, das, für das Produkt wäre doch ein Sichtfenster cool. Ne? Einfach, weil das jemand reingegeben hat und dann sah man das gepromptet, wie das aussieht. Und die Verantwortlichen haben gesagt, ah cool, haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Einfaches Beispiel, aber davon gibt es viele, dass man einfach nochmal auf andere Ideen kommt. Und man kann natürlich auch einfach nur die KI fragen, aber noch cooler ist es ja, wenn da auch noch die echten Menschen dahinter stecken, die uns erstmal überhaupt dann ihre Bedürfnisse da auch mitgeteilt haben.
Dann auch in unserem Analyse-Tool, unsere Kunden und Kunden haben die Möglichkeit, auch die O-Töne da zu lesen. Das ist für mich auch mit immer ein elementarer Teil. Das ist das Inspirierende dahinter. Ne? Das ist gar nicht jede Idee, aber dann manche entscheidende Idee, was die Leute dazu gesagt haben, was sie bewogen hat, so oder so das Produkt zu entwickeln, das ist doch genau das, was wir erfahren wollen, wenn es darum geht, Ideen zu generieren für die weitere Entwicklung.
Dann sind wir irgendwann bei dem Schritt, dass wir
immer
relativ viele Ideen haben.
Ja, ist so. Wenig Ideen gibt es nicht, ne? Also das ist es, ja.
Und dann ist es ja meist doch so, dass man die nicht alle umsetzen kann, sondern dass man rausfinden will, was die relevantesten sind.
Ja, ich finde es hier an dieser Stelle mal spannend. Wir sprechen von Ideen und das ist auch übergeordnet so, aber ich finde es hier mal nochmal wichtig zu erwähnen, eine Idee muss nicht immer ein komplettes Produktkonzept sein. Ne? Da auf dieser Ebene sind wir ja gar nicht. Innovation kann ja auch im Kleinen passieren. Wenn es nur eine neue Geschmacksvariante ist für das Getränk, was es schon lange gibt, oder eine neue Sorte einfach, ne? Oder vielleicht auch wirklich nur eine Kleinigkeit, eine Änderung im Claim, also eine kommunikative Innovation. Auch das ist von uns gemeint im Innovationsprozess. Und häufig, wie Lena sagt, stehen wir an der Stelle, dass wir dann zu viele Alternativen haben, zu viele Logo-Varianten, zu viele Geschmacksrouten, zu viele Ideenfetzen, die wir im weiteren Prozess nutzen könnten und schlicht und ergreifend einfach nicht die Kapazitäten dafür haben, alle davon umzusetzen und es natürlich auch nicht sinnvoll ist. Und das ist aus meiner Sicht mit die schnellst erklärteste Studie. Kleine Selektionsstudie, sauberes Ranking, in dem wir einfach erfahren, nach der kleinen quantitativen Studie aus unseren etwa vielleicht 30 Ideen, das sind die relevantesten, die da draußen den Need am ehesten treffen, die irgendwie am stärksten mit der Zielgruppe resonieren. Wir sind danach sofort in der Lage, einfach über ein präzises Ranking zu sagen, pass auf, diese drei Ideen sind es und mit denen arbeiten wir jetzt weiter. Und das ist ein Ziel, das wird uns immer wieder im Innovationsprozess begleiten, diese Konzentration auf die richtigen Varianten. Ne? Zeit und Geld wirklich da rein zu investieren, wo es Sinn macht, wo die Ideen eine Relevanz haben und nicht Entwicklungspotenzial reinzustecken, da wo später kein Bedarf besteht. Ne? Das ist ja so ein bisschen unsere Kernaufgabe und auch ganz besonders im Schritt Ideen auswählen.
Und die schöne Übung dabei ist, die überhaupt zu formulieren, weil dann sind wir da schon relativ streng, dass es keine Features sind, die wir da nur reingeben. Ja, das kann auch mal passieren, aber eigentlich denken wir da schon in Benefits. Und das ist uns Marktforschenden oft klar und dennoch fällt es uns sogar manchmal schwer, dann so Features, die man sich vorstellen kann, die vielleicht auch die Produktentwicklung einem mitgibt, in Benefits zu übersetzen. Und das ist auf jeden Fall da noch ein wichtiger Schritt, das zu tun, um dann wirklich in die Auswahl zu gehen. Und noch wichtiger wird das dann, wenn man in die Konzeptausarbeitung geht, weil mit diesen relevantesten Ideen ist das der logische nächste Schritt, dass man dann wirklich den Schritt weitergeht und sagt, okay, das könnte jetzt ein Produkt sein, ein Service sein, und wir schreiben das jetzt mal in einem Konzept runter. Und auch ein Konzept muss halt schon so geschrieben werden, dass es sich überhaupt lohnt, es zu testen.
Und ist für mich auch hier der Ideenauswählenschritt, ist für mich auch der, wo ich am häufigsten in überraschte Gesichter schaue, auf Kundenseite. Man hatte 30 Ideen im Test und die Favoritenidee ist auf Platz 22. Das passiert viel häufiger, als man meint. Und die Konsumentinnen und Konsumenten haben sich für eine ganz andere Route entschieden, aber so nachweislich, dass es dann auch wenig Diskussion danach mehr gibt. Aber das ist das, was wir manchmal meinen mit Überraschungseffekt. Da ticken dann die Befragten oft doch noch anders, als man es erwartet.
Und da lernt man auch schon ganz viel für die Kommunikation. Also nicht nur für die Entscheidung jetzt, mit welcher Innovation geht man weiter und wie gestaltet man sie aus, sondern auch, wie kommuniziert man das Ganze später? Und das ist wirklich auch ein nicht zu vernachlässigender Punkt, dass man diese Daten und Insights da auch schon sammelt.
Und wenn es nur ist, vielleicht haben wir uns für die ersten drei Ideen dann im Weiteren entschieden, aber wir haben gelernt, Wahnsinn, 8 von 10 Ideen, die unter den Top 10 waren, spielen das Thema Rohstoffe. Also wird völlig klar, krass, das muss ein Thema sein. Und im Umkehrschluss, da wo wir aus Qualität aus Deutschland gegangen sind, Wahnsinn, die sind eigentlich nur auf Plätzen 22 bis 28 zu finden. So eine inhaltliche Gliederung springt uns auch geradezu an bei dieser Art der Analyse. Und das hilft dann auch im späteren Verlauf, abseits davon, dass wir uns noch für die besten Ideen sowieso entschieden haben.
Konzepte ausarbeiten. Ja. Immer empfehlenswert, nicht im stillen Kämmerlein die schreiben zu lassen, sondern am allerbesten auch in einem Workshop, wo man, je nachdem wie weit das Team ist, wo man auch nochmal drauf eingeht, wie sieht denn so ein Konzept aus, was muss man beachten. Es gibt einfach auch Standardformulierungen, die nicht funktionieren. Und auch wenn dieses Konzept später nie genauso in der Kommunikation auftauchen wird, ist es eine Grundlage für alles Weitere, was wir tun. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man das einfach gut schreibt und sich an gewisse Regeln hält. Und ich glaube, das ist auch eins der wertvollsten Dinge, dass man das Team befähigt, gute Konzepte zu schreiben und auch hilft, diese so zu überarbeiten, dass sie am Ende brauchbar sind für alles, was wir damit vorhaben.
Und dann im Konsumententest zu verstehen, wie reagieren denn die Befragten? Wie reagiert die Zielgruppe auf die Konzepte? Was nehmen sie davon wahr? Womit resonieren sie? Wo ist vielleicht Ablehnung da gewesen? Was wurde noch nicht ganz verstanden? Das ist etwas sehr Wertvolles, was uns dann nochmal ein ganz anderes Feedback gibt zu diesen entwickelten Konzepten, die wir eben ja dann doch noch untereinander so ein bisschen am Schreibtisch entwickelt haben. Aber jetzt die dann wieder rauszugeben und einfach dem Konsumententest zu unterziehen, ganz spannendes Thema. Natürlich nicht zuletzt auch zu verstehen, welches hat mehr Potenzial als das andere. Auch das ist ein spannender Test, spannender Teil im Konzepttest. Aber ganz besonders auch diese Wahrnehmung ist uns immer sehr, sehr wichtig. Ne? Stärken und Schwächen, vielleicht auch generell in Richtung eine Image Wirkung, eine Profilwahrnehmung, sowas finden wir immer sehr, sehr spannend zu verstehen, um halt einfach die Konzepte ganzheitlich zu beleuchten. Was können die, was machen die mit den Leuten da draußen und am Ende dann auch zu einer Einschätzung zu kommen, welches Potenzial haben die, ne? Und auch, was muss noch konkret verbessert werden? Das ist das, was da rauskommt.
Und das machen wir methodisch mit dem quantitativen Konzepttest, klassisch. Das werdet ihr kennen. Wie er denn ausgearbeitet ist, ist dann nochmal eine andere Sache. Auch wir fragen nach klassischen KPIs. Auch bei uns geht es am Ende um Kaufbereitschaft. Und dennoch, wie Jan gerade schon gesagt hat, möchten wir eigentlich auch in der Phase eher noch verstehen. Also es gibt natürlich auch eine Performance, es gibt auch eine Benchmark, aber wir möchten erstmal verstehen, wie kommt es denn an? Ist es verständlich? Und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, auch nachher für den Erfolg, hat es einen relevanten Benefit. Das haben wir mit den vorherigen Stufen sichergestellt im Idealfall. Und dennoch ist es nochmal so der Härtetest, ist das, was wir da beschreiben, für unsere Kunden relevant oder nicht?
Und auch die Sprache, welche Sprache wurde denn im Konzept verwendet? Welche Art von Sprache ist damit gemeint? Inwieweit resoniert die? Kommen die Leute damit klar? Lehnen die das ab? Finden die das? Sind die ganz begeistert? Das setzt ja auch schon große Vorzeichen für die spätere Produktkommunikation, für die spätere Markenkommunikation. Wir lernen hier einfach unheimlich viel schon, wie die Zielgruppe es sich wünscht, auch angesprochen zu werden im Konkreten für dieses Produkt, welches auch immer wir gerade entwickeln.
Und ein Hinweis aus der Praxis vielleicht noch dazu. Wir reden jetzt gerade oft über Verbalkonzepte, weil wir noch in so einer frühen Phase sind, dass es noch nicht viel mehr gibt als ein Verbalkonzept. Wenn wir jetzt an Produkte denken, die nachher im Supermarkt stehen, dann ist es für einige unserer Kunden auch so, dass sie lieber schon visuell testen, also dass sie schon eine Verpackung kreieren. Und ob das jetzt ein Scribble ist, Scribble haben wir meistens dabei, aber das kann auch schon echt ausgearbeitet sein, ne? Dass die Agentur vielleicht auch schon ein paar Varianten gemacht hat, um die Konzepte zu testen. Also das kann beides sein. Man hat dann natürlich schon wieder ein bisschen mehr Geld reingesteckt, wenn man auch schon eine Verpackung dazu entwickelt hat. Es geht auch mit dem reinen Verbalkonzept und vielleicht einem Scribble oder mittlerweile auch mit einem KI-Bild.
Wir haben uns ja heute viel konzentriert auf so den früheren Teil. Wir machen die letzten beiden Punkte mal ein bisschen kürzer. Lena hat es ja eben schon angesprochen. Im klassischen Prozess geht es dann weiter, irgendwann, dass man dann wirklich auch Produkte gestaltet, Verpackungen gestaltet, die wieder zusammen mit der Zielgruppe zusammen erstmal entwickelt, dann natürlich auch dem Test unterzieht. Da geht es dann viel darum, auch zum Beispiel im Regal, wie setzen die sich durch, welche Chancen haben die in einem realistischen Umfeld, sich durchzusetzen, wie gesagt. Da geht es darum viel, aber auch ähnliche Themen, die uns beim Konzept schon beschäftigt haben, dann nur auf die Verpackung übersetzt. Diese Wahrnehmung, ne? Was macht das mit dem wahrgenommenen Image von der Marke? Was ist da für ein Kaufimpuls dahinter? Ist das relevant, aber auch ganz klassisch, wie häufig würde das gesehen oder erkannt werden? Spannende Fragen, die am Ende auch dazu dienen, die bestmögliche Verpackung zu entwickeln hier.
Ja, und dann haben wir noch die Kommunikation, was irgendwie auch dazugehört. Ne? Das ist häufig dann schon getrennt, weil Kommunikation läuft ja auch irgendwie für die Marke und läuft auch immer. Und auch da kann man früh einsteigen, ne? So im Kleinen nochmal. Man kann den fertigen Spot testen und dann macht man den klassischen Desaster-Check, können wir es so machen oder nicht. Man kann aber auch viel früher mit einem Storyboard, mit einer ersten Skizze anfangen und kann dann auch noch was ändern. Weil das ist ja immer schade, wenn wir dann sagen, oh, im Spot, oh, irgendwie fehlt da was, ist kein Connect zur Zielgruppe, wird nicht verstanden und dann wird es halt teuer, ne? Und oft dann auch einfach nicht mehr gemacht, dann kann man nichts mehr ändern. Und wenn man einfach ein Storyboard frühzeitig testet, dann ist es halt kein Problem. Dann nimmt man diese ganzen Sachen mit zum Dreh einfach.
Nur für den Punkt Kommunikation gestalten könnten wir unseren gesamten Prozess eigentlich nochmal durchleben. Und ich muss da mal ganz besonders oft dran denken, wenn wir etwas empfehlen dürfen, dann ist es wirklich gerade im Bereich Kommunikation geht es ja ganz oft darum, dass irgendeine Kreativagentur irgendwas gepitcht hat oder vielleicht auch mehrere. Und das ist aus unserer Sicht sehr, sehr selten bis jetzt noch ein Moment, wo die verantwortlichen Marktforscher dann denken, da auch die Zielgruppe mitzunehmen. Aber da möchten wir auch wirklich herzlich zu einladen. Gerne auch so früh schon, ja. Es muss überhaupt noch keine Entscheidung getroffen sein. Einfach schon mal auch so Pitch-Decks der Agenturen schon mal in den Konsumententest mit reinnehmen. Es gibt passende Formate, die nicht groß, nicht teuer sein müssen, aber schon mal so ein Feedback der Befragten zu haben, der späteren Zielgruppe. Und wenn wir da erfahren, etwa in 3 Chat-Sessions hintereinander, es ist immer die Variante von Agentur X, die jedes Mal nicht verstanden wird, die jedes Mal weit hinter den anderen zurückbleibt, das hilft einfach, die Entscheidung dann auch dort schon konzentriert zu treffen. Und deswegen, das ist, finde ich, immer so ein schönes Beispiel, wo man wirklich auch sehr früh einsteigen kann, im Bereich der Kommunikation nur, um den Prozess dann von Anfang an halt auf die Zielgruppe auszurichten.
Und da geht es am allerwenigsten um Performance-Messungen. Das merke ich selbst immer, wenn ich dann Ergebnisse präsentiere von Spots, Anzeigen, Social-Media-Kampagnen, was auch immer. Da geht es darum, wird die Botschaft verstanden? Wie wirkt das Ganze? Was macht das Ganze mit dem Markenimage? Wir brauchen keinen hohen Gesamtgefallen für so eine Kampagne. Das ist, wir wollen uns nicht das, auch keine Kreativität zerreden lassen. Und das ist einfach das, was uns dann häufig noch vorgeworfen wird. Darum geht es überhaupt nicht, sondern wir wollen verstehen, wie wirkt es. Und das möchten wir möglichst frühzeitig verstehen. Und wenn unsere Kunden dann sagen, ja, das ist okay, das soll so wirken und wir gehen das Risiko jetzt mal ein, dass es vielleicht auch nicht 100% zur Marke passt, dann ist das ja auch alles fein. Aber man hat es zumindest vorher gewusst und verstanden und deshalb sagen wir möglichst früh, einfach um dieses Bewusstsein auch zu schaffen.
Und mir fällt auch an der Stelle mal auf, später gerade so im Bereich Werbewahrnehmung geht es ja auch viel so um implizite Wahrnehmung und so weiter, aber mir fällt auch immer auf, dass die Befragten, die Zielgruppe das auch sehr aktiv äußern können, was sie von etwas halten und denken und meinen. Und gerade wenn es um Kommunikation geht, finde ich das so, dass die Leute sehr konkrete Punkte äußern, um ihre Likes, ihre Dislikes da klar zu machen. Denke ich immer, es ist ein besonders wertvoller Schritt, da auch die Zielgruppe mitzunehmen an dieser Stelle.
Jetzt haben wir schon wieder 10 Uhr. Das war ein sehr ein bisschen oberflächlicher Ritt durch unseren Innovationsprozess. Da könnten wir über jede einzelne Methodik noch viel mehr sprechen. Aber es soll wirklich heute eine Einladung gewesen sein, nochmal darüber nachzudenken. Und ich glaube, die uns zuschauen und zuhören, sind ähnlicher Meinung, ist jetzt eine Vermutung, aber möchten gerne auch noch mehr Kundenzentrierung und Marktforschung reinbringen. Und manchmal geht es so unter, dass man wirklich diesen ganzen Prozess so denken kann.
Und wenn wir ein Abschlusswort noch sagen dürfen, war auch eine unserer Antworten am Anfang. Aus unserer Sicht, wir sind davon überzeugt, konzentrierte Marktforschung von Anfang an spart am Ende mehr Geld und spart mehr Zeit, als dass sie Geld und Zeit kostet, durchzuführen. Wenn wir das noch besser nachweisen können manchmal, dann wären wir sicherlich noch anders aufgestellt. Aber das ist so unsere Überzeugung und möchten wir euch auch gerne heute nochmal mitgeben, den Gedanken.
Wenn ihr Lust habt, mehr darüber zu erfahren oder auch mit uns zu diskutieren, vielleicht auch eure Erfahrungen. Vielleicht habt ihr auch noch ganz andere Steps, die man irgendwie integrieren könnte. Da sind wir sehr daran interessiert. Dann meldet euch gerne bei uns. Wir sprechen immer gerne drüber.
Ja. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bleibt neugierig.
Bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal.